Genau, ja. Ja.
Eins, zwei, drei, auch das passt, glaube ich.
Und wir nehmen ihn einfach, oder wir stehen ja, nebenan, ne?
Und wir müssen uns das mit
Gewohnheit machen. Ja, kein Problem, ne?
Wenn Sie nochmal sagen, was hier passiert.
Ja, liebe Besucher des Ökumenischen Kirchentags, hier findet jetzt ein Dreiergespräch statt. Ich werde die beiden Herren hier interviewen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Sie sehen links den Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern, Dr. Johannes Friedrich, und neben mir den Weihbischof des Erzbistums Hamburg, Dr. Jaschke. Und ich werde jetzt einige ökumenisch gesinnte Fragen stellen und hoffe auch auf gute Antworten aus den berufenen Munden. Ich möchte Sie beide zuerst mal fragen, welche Hoffnungen hatten Sie denn, bevor der Ökumenische Kirchentag angefangen hat? Und Sie haben ja auch mitgemacht, ihn auf den Weg zu bringen.
Ja, müssen wir es auch okay. Natürlich. Ja.
Also ich habe mich sehr gefreut auf diesen Ökumenischen Kirchentag. Wir haben ihn ja jetzt fast über 3 Jahre vorbereitet. Ich bin als gastgebender Bischof hier in München auch Mitglied im Vorstand und Präsidium. Und meine größte Hoffnung war, die ich auch immer zum Ausdruck gebracht habe, dass auf dem Weg zum Kirchentag ganz viel an ökumenischer Annäherung passiert. In den Gruppen, die sich hier präsentieren, in den Gruppen, die gemeinsam herfahren. Für mich natürlich besonders in allen den bayerischen Gruppen. Und ich muss sagen und kann sagen, Gott sei Dank, in Bayern ist ganz viel passiert vor Ort, an der Basis, dass man entweder mehr zusammen gemacht hat oder überhaupt neu zusammengekommen ist. Und das soll und wird und hoffe darauf, dann ja auch über den Kirchentag hinaus halten. Denn es ging mir nicht darum, einen ökumenischen Event zu machen, der dann vorbei ist und zwar schön und alles ist wieder wie vorher, sondern es soll ja was verändern. Und ich bin eigentlich sicher, soweit ich das jedenfalls für bayerische Gemeinden urteilen kann, dass das auch so wunderbar geklappt hat.
Ja, ich war ja nicht so direkt engagiert, hier in der Vorbereitung natürlich mit vielen Sitzungen und Überlegungen. Ich habe es von Hamburg aus verfolgt, aber ich habe Berlin erlebt und war so begeistert von Berlin und nicht nur äußerlich begeistert, sondern auch innerlich, wenn ich sehe, dass wir als Christenmenschen mit so großer Gemeinsamkeit in einer großen Familie zusammen sind und zeigen, dass wir in dieser Welt, in dieser Gesellschaft leben, in einer großen Stadt Berlin, jetzt in der großen Stadt München. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Ja, mit den Events ist das so eine Sache. Wir brauchen auch Events. Das sind so Höhepunkte, aber den Höhepunkten muss ein Weg vorangehen, auf die Höhepunkte hin. Wir sind im Norden einen Weg gegangen mit vielen Gemeinden. Auch ökumenische Weggemeinschaften haben wir gebildet, die sich auf den Weg nach München machen. Wir haben Startzeichen gegeben, gemeinsam mit der evangelischen Kirche. Ja, und nun soll der Weg weitergehen. Er führt uns auf jeden Fall zu noch größerer Nähe und Einheit. Es geht nicht alles so schnell, wie manche sich das wünschen. Dazu sind die Kirchen ein bisschen zu hartleibig. Nicht nur die Katholiken, ihr seid es auch manchmal. Aber wir lieben uns und das ist das Entscheidende und wir lassen uns nicht los.
So ist es. Ja.
Also haben sich, wenn ich das richtig verstehe, Ihre Hoffnungen schon erfüllt, was diesen Kirchentag betrifft?
Ja, wir werden das also mitziehen. Ihr müsst das vor allen Dingen tun. Wir kriegen es mir aus der Presse mit. Ich bin ganz angetan und begeistert. Ja, richtig gerührt, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich so die Vielfalt hier in diesen Hallen sehe, wie viele kleine Gruppen da sind, vertreten sind, mit Engagement, persönlichem Einsatz. Kirche ist etwas Wunderbares, weil sie diese Vielfalt der Geistesgaben auch weckt und am Leben erhält.
Für mich haben sich eine ganze Menge Hoffnungen schon erfüllt. Das eine habe ich schon gesagt, was die Vorbereitung betrifft. Das zweite, als gastgebender Bischof habe ich auch Hoffnung aufs Wetter gehabt. Und Sie mögen alle sagen, schrecklich das kalte Wetter. Ich sage, das Wetter könnte viel schlechter gewesen sein. Mittwochabend kein Regen. Gestern Abend bei der Autoklisier kein Regen. Und für alle, die hier in der Halle arbeiten, ist es doch wunderbar, dass die Leute nicht draußen in der Sonne sitzen, sondern hier reinkommen. Also was wollen Sie mehr?
So kann man es auch sehen. Ja. Ich will aber doch nochmal auf das Motto eingehen, damit ihr Hoffnung habt. Mein Eindruck ist, dass das Kirchenvolk, die Basis, teilweise eine andere Hoffnung hat als die oberen Schichten der Kirche. Die Basis wünscht sich doch eher eine gelebte Ökumene, also das heißt, das wissen Sie ja, Zulassung zum gemeinsamen Abendmahl, die Erleichterung des Zusammenlebens und der Kindererziehung in konfessionsverbindenden Ehen und Partnerschaften, auch eine Verbesserung der Rolle der Frauen in den Kirchen. Können Sie uns da Hoffnung machen in diesen Punkten?
Mache ich mal den Anfang. Gelebte Ökumene gibt es an ganz vielen Orten bei vielen Gelegenheiten. Mein Bruder ist mit einer evangelischen Frau verheiratet, das ist gelebte Ökumene. Ich erlebe gelebte Ökumene in Kirchengemeinden. Wir haben die Charta Ökumenica vor einigen Jahren ganz feierlich nochmal ins Licht gerückt. Da heißt es, alles gemeinsam machen, was gemeinsam zu machen ist. Was wir getrennt machen, bedarf der Rechtfertigung. Und in den Gemeinden vor Ort geschieht so viel an gelebter Einheit. Ich sehe die Stadt Hamburg, wo wir als Katholiken nur 10% sind, die evangelischen Christen liegen bei gut 30%. Ja, alles geschieht gemeinsam in der Hamburger Öffentlichkeit. Wenn Sie jetzt das Abendmahl nehmen, ja, das ist ein Wunderpunkt und ich habe gestern auf einem großen Podium darüber auch sprechen müssen. Katholische Christen sagen, Abendmahl und volle Kirchengemeinschaft gehören zusammen. Und darum ist das Abendmahl, das wir öffentlich gemeinsam feiern, der Endpunkt des ökumenischen Weges. Aber einzelne Christen sind auch jetzt schon immer wieder von ihrem Gewissen her aufgerufen, zur Kommunion zu gehen bei den Katholiken und umgekehrt geschieht es auch. Also den Weg der einzelnen Eucharistie-Gemeinschaft, den gehen wir jetzt schon. Aber das große gemeinsame feierliche Abendmahl, das wir auch mit einer Konkordie beschließen, mit einem Abkommen zwischen den Kirchen, ja, da müssen wir noch Geduld haben. Aber vielleicht geht es schneller, als wir meinen. Mir sagte gestern Frau Sattler, eine Theologin, wir sind dabei, eine gemeinsame Erklärung zum Thema Eucharistie-Abendmahl zu machen. Über die Rechtfertigung haben wir es, wenn die Abendmahlserklärung kommt und dann noch beim Thema Amt, da finden wir auch so vieles gemeinsam, wenn wir ruhig nachdenken.
Ja.
Ja? Ja. Dann sind wir, glaube ich, schon ganz, ganz nah dran.
Also ich bin auch der Meinung, dass wir in der gelebten Ökumene schon ganz weit sind. Wenn Sie vor 40 Jahren, vielleicht noch vor 30 Jahren hier nach Oberbayern gekommen wären, hätten Sie am Karfreitag Katholiken Wäsche waschen sehen und Wäsche raushängen sehen. Und am Leichnam in Mittelfranken sind die evangelischen Felder rodeln gegangen. Wenn ich heute nach Oberbayern komme, als evangelischer Bischof in ganz katholische Gegenden, dann steht da immer der katholische Pfarrer, der katholische Dekan und sagt, wir begrüßen unseren Landesbischof. Wäre vor 30, 40 Jahren undenkbar gewesen. Meine Schwägerin ist Lehrerin in Oberbayern, in Peiting, und evangelisch und vor 40 Jahren dahin gekommen. Irgendwann hat so ein kleiner Städtchen gemerkt, dass sie evangelisch ist und dann baut er sich so auf vor ihr und sagt, und du darfst hier Lehrerin sein? So war das. Und heute ist es völlig anders. Und in den ganz typisch evangelischen Gebieten Mittelfrankens ist es umgekehrt haargenauso. Ich freue mich über das, was Sie gesagt haben, auch über das, was Sie über die Gewissensentscheidung des Einzelnen gesagt haben. Und zwar für mich eine wunderbare Erfahrung bei der Vorbereitung dieses Ökumenischen Kirchentages, dass wir verabredet haben, es gelten auf diesem Kirchentag alle Regeln in den Kirchen, die auch sonst gelten. Das hat der Erzbischof Marx auch immer wieder deutlich gesagt. Das heißt, wir akzeptieren das, was die katholische Kirche an Regeln aufgestellt hat, aber die Katholiken akzeptieren auch unsere Regeln. Das bedeutet, sie wissen, wir laden zu jedem Abendmahl, das wir evangelisch feiern, alle Getauften ein. Wir gehen jetzt nicht auf die Straße und laden die Katholiken zu unserem Abendmahl ein. Das wäre kein faires Verhalten. Aber es ist klar, wer kommt zu den Abendmahlsfeiern heute Abend, da werden auch alle Getauften eingeladen und da hat auch der Erzbischof Marx keinerlei Probleme damit gehabt. Und das fand ich eine ganz wunderbare Sache. Ich habe gestern bei einer Veranstaltung deutlich gemacht, es ist klar, Ihre Auffassung, dass eigentlich gemeinsame Abendmahlsfeier erst bei wirklich der Kirchengemeinschaft möglich ist. Aber könnte es nicht ein Schritt auf dem Weg dorthin sein, dass wir versuchen, dasselbe zu machen, vielleicht auf der Grundlage dessen, was Sie gerade erzählt haben von Frau Professor Sattler, dass wir auf dem Weg da dasselbe machen, was wir Evangelischen vor 25 Jahren mit den Altkatholiken gemacht haben, nämlich eine Vereinbarung über eucharistische Gastfreundschaft. Also wissend, dass unser Abendmahlsverständnis noch nicht dasselbe ist, laden wir uns aber gegenseitig zu unseren Abendmahlsfeiern ein. Das ist eine wunderbare Sache mit den Altkatholiken und vielleicht könnte das ein ganz gutes Vorbild auch sein zwischen römisch-katholischer Kirche und den evangelischen Kirchen.
Ich unterstreiche nochmal, was Bischof Friedrich gesagt hat, Vereinbarung. Also das Abendmahl ist natürlich eine Herzenssache. In meinem Gewissen, ich gehe zur Kommunion, um Gott für mich persönlich zu empfangen, aber es ist auch eine kirchliche Angelegenheit. Deswegen braucht es auch eine Art Vereinbarung zwischen den Kirchen. Und daran arbeiten wir. zu konfessionsverschiedenen Ehen. Auch heute ist es doch möglich, dass sich eine konfessionsverschiedene Ehe, dass sie gemeinsam zur Kommunion und zum Abendmahl gehen. Wir haben die Regel bei den Katholiken, wer hinzutritt, wir laden nicht ein, aber wenn jemand hinzutritt, wird er nicht zurückgewiesen, es sei denn, er provoziert oder das Ganze ist ja ein Spektakel, aber das Hinzutreten, darüber freuen wir uns. Der Heilige Vater Johannes Paul II. Hat jetzt gesagt, ich freue mich, dass nicht katholische Christen hinzutreten können. Nochmal zur gelebten Ökumene. Weihbischöfe gibt es ja bei den evangelischen Christen nicht. Die Evangelischen in Hamburg sagen oft, unser Weihbischof ist es, ja. Und ich habe neulich einen Grundstein gelegt in einem Hamburger Stadtteil. Da fragte der Bürgermeister vor Ort, ja, wo sind denn hier die Evangelischen? Dann sage ich, ach, ich bin halb evangelisch. Sagt er, ja, ja, dann dürfen Sie das machen. Ja?
Wunderbar.
War das Ziel des Kirchentags ein theologischer Fortschritt oder ist das hier der falsche Ort für solche Diskussionen? Und gab es darüber einen Dialog?
Das haben wir natürlich sehr ausführlich in den vorbereitenden Gremien besprochen. Der Kirchentag kann nicht der Ort sein, wo jetzt sozusagen solche Vereinbarungen getroffen werden. Das ist ja gar nicht, hat ja gar nicht die Legitimation dazu. Wir wollten im Vorstand, und Erzbischof Marx und ich, war das besonders wichtig, den Hauptfokus des Kirchentages auf den Bereich Politik, Sozialpolitik legen. Also zeigen den Menschen in Deutschland, dass Christen in Deutschland gemeinsam Antworten haben, Hinweise haben, Hilfen geben können für die sozialen Themen, für die sozialpolitischen Themen, für die Themen aus Ökologie und Frieden. Und dass hier nicht unterschiedliche Antworten gegeben werden, sondern die gleichen. Das war eigentlich unser Hauptziel. Natürlich habe ich von Anfang an darauf bestanden, habe gesagt, wir müssen auch über die kontroversen theologischen Themen reden. Miteinander reden, das ist ja überhaupt das Wichtigste, auch in der Ökumene, den anderen besser zu verstehen versuchen. Wir haben in Bayern in den letzten 6 Jahren einen Dialog gehabt zwischen Baptisten und Lutheranern. Eine Gruppe, die sehr nett hieß, nämlich BALUBAK, Bayerische Lutherisch-Baptistische Arbeitsgruppe. Also BALUBAK hat gearbeitet und die hatten das als Methode, dass sie gesagt haben, wir Lutheraner reden so lange darüber, wie die Baptisten zum Beispiel Taufe verstehen, bis die Baptisten sagen, ja, genau so. Und dann umgekehrt. Und das hat zu einem Ergebnis geführt, jedenfalls mal erstmal in dieser Gruppe, wo wir gegenseitig auch in Zukunft auf Kirchengemeinschaft hinzugehen können. Das ist jetzt bei den Gremien noch nicht so weit, das wird dann noch kommen, aber ich will nur die Methode schildern. Also reden miteinander, und dazu ist der Kirchentag natürlich gut geeignet.
Ja, wir müssen so lange reden, bis nichts mehr zu sagen ist, bis alles geklärt ist und wir sind dabei, kräftig zu reden. Aber ich sage auch, natürlich kann der Kirchentag nicht das Gespräch unter Fachleuten ersetzen, das muss auch kommen. Aber dass wir uns verstehen, auch in der großen Zahl besser verstehen, welches die Anliegen der einen oder der anderen Seite sind, das kann am Kirchentag sehr wohl gelingen. Und der Kirchentag macht auch im guten Sinne ein bisschen Druck. Natürlich ist es nicht gut, wenn in der Kirche gerade beim Allerheiligsten Druck gemacht wird, aber dass wir auch mal ein bisschen Push bekommen durch so einen Kirchentag, das halte ich für absolut notwendig und gut.
Heilige Ungeduld.
Ja.
Der Kurienkardinal Kaspar hat ja beim Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 gesagt, man solle keine Ungeduld walten lassen im Hinblick auf das gemeinsame Abendmahl. Es käme schon irgendwann, aber ich glaube, von selbst kommt es sicher nicht. Jetzt noch eine Frage zum Dialog mit den anderen Kirchen, die hier und Religionsgemeinschaften, die hier versammelt sind auf dem Kirchentag. Hat sich da irgendetwas Neues ergeben?
Ich werde heute Nachmittag im Gasteig ein großes Podium haben über andere Religionen, gerade über Muslime. Wir hatten vor 2 Tagen ein Abendgebet, wo Religionen zusammen gebetet haben, jeder auf seine Weise, aber doch in einem gemeinsamen Zeichen. Also das Klima hat sich ganz gewaltig verändert, das ist klar, aber wir sind da immer noch so ziemlich am Anfang. Muslime in Deutschland fühlen sich immer noch so etwas benachteiligt durch die Öffentlichkeit. Sie sagen, wir müssen für unsere Rechte kämpfen und sie wollen gerne von uns Unterstützung dafür haben. Aber wir sind im Gespräch. Es gibt den runden Tisch der Religionen. Es gibt vor Ort die interreligiösen Arbeitskreise. Es gibt die Foren und so weiter und so fort. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinden auf die anderen zugehen. dass sie den Tag der offenen Moschee nutzen, aber nicht nur den Tag der offenen Moschee, dass sie auch Muslime mal einladen zu einem christlichen Fest. Also wenn solche Kontakte wachsen und die Fremdheiten überwunden werden, dann kommen wir weiter.
Also ich kann mich dem hundertprozentig anschließen, will noch ergänzen. Ich glaube, dass auf diesem Kirchentag an ein paar Punkten wir noch mal ein Stück weiter gekommen sind als bisher. Jetzt gerade findet ja auch in der jüdischen Gemeinde ein großer Empfang statt. Der Beginn, der offizielle Beginn für uns des Kirchentages war noch vor dem Eröffnungsgottesdienst, der Empfang, das hatten wir ja immer durch Ministerpräsident und Oberbürgermeister, der fand diesmal im jüdischen Zentrum statt. Das war ein ganz besonderes Zeichen, ist auch so empfunden worden, auch was Frau Knobloch da gesagt hat, war eine ganz bewegende Rede. Und das andere, gestern Abend, ich weiß nicht, wer von Ihnen da war, auf dem Odeonsplatz bei der Agora, für mich eine sehr bewegende Sache, dass wir mit den griechisch-orthodoxen zusammen hier eine Tischgemeinschaft haben können, auch untereinander. Also die Griechen, die Orthodoxen helfen uns, auch uns Katholiken und Protestanten, hier eine Tischgemeinschaft zu haben, die nicht sakramentalen Charakter hat, aber die doch in der Nachfolge Jesu einen tiefen geistlichen Charakter hat. Noch viel bedeutsamer als dieses, dass wir das alles miteinander feiern konnten, war, sagt auch der Metropolit Augustinus, er sagt, 20.000 Menschen zu einem Asotasia auf den Odeonsplatz zu bringen, das ist ja nichts. Aber 5 verschiedene orthodoxe Chöre aufs Podium zusammenzubringen, das ist wirklich ein ökumenisches Weltereignis. Und das ist so, das hat auch keiner von uns bisher je gesehen.
Ja.
Gut, also jeder findet das Seine hier in der Ökumene. Jetzt möchte ich Sie noch fragen, wie geht es denn weiter? Was sind konkret für Schritte absehbar, die jetzt passieren müssen, damit es weitergeht auf dem Weg der Ökumene?
Wir haben unsere Gesprächsgruppen ökumenisch. Wir haben auf der katholischen Seite die Ökumene-Kommission, da wird eine Gruppe gebildet, sie arbeitet schon. Bischof Weber und Bischof Müller sind die Leiter dieser Gruppe. Da geht man nochmal daran, um zu fragen, ja, wo ist im Ethischen eigentlich ein unterschiedlicher Ansatz der katholischen und evangelischen Christen. Man nimmt sich nochmal so einige Fundamentalfragen vor. Wir sind dabei, die gemeinsame Erklärung über Abendmahl und Eucharistie zu machen. Also das sind die theologischen Schritte, bei denen es weitergeht. Und im praktischen Alltag, ja, es geht weiter, wenn wir es wollen. Und alle wollen es in den Kindergärten, in den Schulen, im Krankenhaus, in den Familien. Wir müssen doch sehen, dass wir als Christen in unserer Gesellschaft Zeugnis vom Glauben geben. Und das wird geschmälert, gemindert, verunklart, wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, unsere eigenen Profilierungen wichtiger nehmen, ernster nehmen als das gemeinsame Zeugnis.
Ich sehe 4 verschiedene Ebenen, auf denen Ökumene passiert und passieren muss. 2 davon haben Sie genannt, das ist nämlich auf der Ebene der Lehrgespräche und auf der Ebene der Basis. Ich denke nochmal, anders als die Ebene der Lehrgespräche ist die Ebene der Kirchenleitung im Alltag, ja, wo wir hier ganz viel miteinander Stellung nehmen. Es gibt einen Kontaktgesprächskreis zwischen der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz und dem Rat der EKD. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir im letzten Jahr da einen kleinen Konflikt hatten. Für mich war das Interessante und Wichtige, wie schnell wir in einem einzigen Gespräch diesen Konflikt aus der Welt schaffen konnten. Was zeigt, dass ein ganz großes persönliches Vertrauen vorhanden ist. Und in diesem Gespräch haben wir ausgemacht, dass wir in Zukunft in diesem Kontaktgesprächskreis noch schneller über Dinge reden müssen, die uns beschäftigen. Ich habe da gehört, dass die katholischen Bischöfe Probleme damit hatten, dass wir immer von Kirche der Freiheit gesprochen haben, weil sie das als Affront empfunden haben. Das war mir bis zu dem Gespräch überhaupt nicht bewusst. Ja, darüber müssen wir schneller reden, wenn solche Dinge sind, die man noch nicht nach draußen trägt. Das werden wir in Zukunft da ganz bestimmt machen. Also da wird noch ein tieferes Verständnis vorhanden sein und wachsen. Und die 4. Ebene ist die der geistlichen Gemeinschaften. Da ist ja in den letzten 10 Jahren ganz viel passiert. Geistliche Gemeinschaften waren früher ja sowohl auf ihrer Seite wie auf unserer eher Ökumene feindlich oder Ökumene fern. Seit etwa 10 Jahren gab es ja verschiedene Schritte, angefangen 2001 in München, 2004 in Stuttgart, 2007 in Stuttgart und jetzt gestern in der Eissporthalle, wo gerade diese Gemeinschaften miteinander etwas tun, und ich denke, die können noch weiter jetzt tun, was die anderen 3 eben nicht so tun können, nämlich miteinander beten, das im Gebet geistlich miteinander begleiten, und ich denke, wir als Kirchenführer haben dieses Gebet ganz dringend notwendig, gerade um ökumenisch auch weiterzukommen.
Vielleicht noch ein Satz. In einer Familie, da kann man sehr offen miteinander streiten und sich direkt die Meinung sagen. Und so eine Familie werden wir immer mehr. Natürlich gibt es mal Ärger, aber darüber muss man drüber reden. Und wenn man das in einer Familie tut, ohne dass man da große Vorbehalte haben muss, dann lässt sich das auch leicht ausräumen. Also was im letzten Jahr passiert ist, das ist sehr schnell geklärt worden. So, und jetzt wird es noch schneller gehen, wenn mal wieder sowas ist. Genau. Wenn wir was Verkehrtes machen oder ihr.
Genau, ja? Ganz genau.
Man könnte also sagen, auch das Vertrauen wächst ineinander. Ja? Die Kenntnis, die gegenseitige Kenntnis und das Vertrauen, dass dieser Dialog wirklich zu einem guten Ende führt. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Sie erhalten von uns die ökumenische Kirchentagstasche mit weiterem
und doch zu einer Tasche.
Danke. Ja. Wunderbar.
Vielen Dank. Und dann möchte ich noch ein letztes sagen. Vielleicht ist ja das Verhältnis der Kirchen zueinander wie mein Poncho. Vorne getrennt, hinten gemeinsam, aber es wärmt. Vielen Dank.
Danke, lieber Bruder. Alles Gute.
Danke auch.
Bleiben Sie stark.
Ja. Sind wir dann zusammen oder sind Sie zwei Wochen? Wann sind Sie?
Am Gastkreis.
Ja.
Ich bin vom Podium.
Gleich.
Wir haben hier noch am Strand die geflogen.
Unser nächstes Gespräch hier in dieser Runde findet statt um 15:30 Uhr mit Dr. Stefan Fessler, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Auch hier an diesem Stand. Sind herzlich eingeladen.